Wissen hinter den Kulissen. Der Podcast für die Science hinter den Stories. Wir checken eure Lieblingsfilme, Serien,
Bazinga
und Games.
1,21 Gigawatt!
Was zum Teufel ist ein Gigawatt?
The simplest explanation tends to be the right one.
Because I'm a scientist.
Yes, science! Herzlich willkommen zurück zu Wissen hinter den Kulissen, eurem Podcast für die Wissenschaft hinter Filmen, Serien und Games. Wir sind zurück und haben uns heute verschworen gegen euch. Meine Mitkonspirantin Anne sitzt in der Nähe von Hamburg und hackt geheime Pläne aus. Hallo Anne.
Hallo.
Und in der anderen Richtung, im Süden von mir, von Leipzig aus gesehen, in Jena, sitzt Meisterkonspirateur Dr. Henry Holland-Moritz.
Schönen guten Tag, hallo auch von mir.
So betont freundlich, ne? So lullt man die Leute am Anfang ein und dann noch mit Doktortitel und schon hast du deine ersten Jüngerinnen und Jünger, Henry.
Jawohl.
Ja, wir haben heute ein Thema, das ein bisschen anders ist oder eine Folge, die vielleicht ein kleines bisschen anders ist, weil wir zum einen uns kein großes Franchise rausgesucht haben mit keiner großen Filmgeschichte, was wir bislang relativ gut geschafft haben, sondern wir haben uns mal auf einen ganz aktuellen Film konzentriert und wir haben einen Film rausgesucht, der nicht zwangsweise etwas Fantastisches darbietet, was man jetzt sehr gut realitätschecken könnte, sondern ein Film, der, naja, so ein bisschen unsere eigene Geschichte nacherzählt, nämlich die Geschichte der ersten Mondlandung. Und deswegen ist es heute bestimmt an einigen Stellen ein bisschen Meta. Wir analysieren also nicht unbedingt, ob das jetzt in der Realität stattfinden könnte, sondern gehen natürlich auch ein bisschen auf die Dinge rund um die Mondlandung und um Verschwörungstheorien rund um die Mondlandung mit ein. Das wollen wir gerne ausprobieren, aber wie immer wollen wir am Anfang erstmal schauen, was bei uns allen so los war in letzter Zeit. Henry, was war bei dir so los?
Ich war am Wochenende bei einer Menge Schuleinführungen. Viele meiner Freunde haben eben Kinder, die jetzt in die Schule gekommen sind und ich habe am Wochenende einen Marathon mit 3 Schuleinführungen hinter mir.
3?
3.
Oh Gott, habt ihr das vorher abgesprochen? Habt ihr so ein Timetable gehabt? Wer wann wo besucht wird?
Ja, ich habe das gemacht, dass ich dann überall immer mal auftauchen kann und ja, habe das ganz gut hingekriegt, aber war auch ganz cool.
Ich hoffe, alle haben jetzt schon Physik als Lieblingsfach.
Ja, ja, natürlich.
Und du warst ja ganz süß, du hast denen sogar so kleine Karten gemalt zur Einführung.
Ja, ja, klar.
Was war da drauf?
Dinos.
Classic.
Dinosaurier kommen immer gut an, bei allen, bei den Kleinen und bei den Großen.
Das kann ich bestätigen. Ich war am Wochenende beim Elbenwald-Festival und da war ein großes Thema Dinos, weil die einfach so einen 2 Meter T-Rex hatten, der da rumgelaufen ist. Und die hatten auch den Originalwagen aus Jurassic Park 1 da. Also das ging schon gut los, gleich wenn du reingekommen bist, hast du das gesehen. Und es war ein ganz magisches Wochenende für mich, weil ich festgestellt habe, dass das Elbenwald-Festival wohl einer der schönsten Orte der Welt ist. Weil du kommst rein, alle sind verkleidet, Elfen, Pikachus, die Avengers waren da und jede Menge Leute auch so in mittelalterlicher Kleidung und es ist aber völlig normal. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das so ein ganz, ganz großer, liebevoller Safe Space ist.
Also bist du quasi aufgefallen so als Nicht-T-Rex?
Ich habe mir wirklich Gedanken gemacht, weil ich hatte mich wirklich, es war eine ganz hektische Woche bei mir. Ich war null vorbereitet. Ich hatte halt so ein Disney-Shirt mit und mein Standard-Marvel-Shirt. Aber ich war gar nicht irgendwie im Dress so und ich war völlig underdressed und dachte mir so, peinlich. Aber ging.
Potenzial nach oben für nächstes Jahr.
Ja, auf jeden Fall. Und vor allen Dingen hatten wir am Sonntag, ich habe eine Science-Show da gemacht. Wir hatten den übelsten Platzregen und ich hatte wirklich extrem viele Experimente für eine ganze Stunde vorbereitet. Und es hat immer wieder angefangen zu regnen, aber die Leute waren die ganze Zeit vor der Bühne da und das war so schön, das hat so Spaß gemacht und am Abend hat es dann nochmal einer zusammengefasst, die haben da so einen Film präsentiert und der Regisseur von dem Film hat gesagt, steh zu dem weirden Shit, den du liebst und die Leute werden kommen. Und ich dachte mir, das ist so schön und das passt auch so gut auf das, was ich mache. Das war ein ganz toller Moment irgendwie für mich und überhaupt ein schönes Wochenende. Anne, was hast du erlebt? Hast du auch Dinos in deinem Wochenende gehabt?
Leider nicht. Das war leider ein dinofreies Wochenende für mich. Und ich bin schlecht vorbereitet auf diese Frage. Ich glaube, das Spektakulärste, was ich dieses Wochenende gemacht habe, ist Sperrmüll an die Straße getragen.
An die Straße? Macht man das bei euch so?
Ja.
Aber angemeldet.
Ja, man muss es anmelden.
Ich dachte, du hast den jetzt einfach so hingestellt. Ich
hab Ach so, zu verschenken.
Sperrmüll. Genau.
zu verschenken. Ja, also falls jemand noch einen Briefkasten braucht, ihr könnt euch vertrauensvoll an mich wenden.
Schreibt uns eine Mail. Dann rücken wir Annas Privatadresse
gerne
raus.
Gerne an unsere Fanpostadresse.
Ja, schön. Dann lass uns doch mal in die Filmwelt eintauchen. Ich habe den Film letzte Woche im Kino gesehen. Scarlett Johansson spielt die Hauptrolle, ist aber auch gleichzeitig Produzentin. Und ich würde vorschlagen, dass wir es heute ein bisschen anders machen. Normalerweise geben wir euch die Infos zum Film ein bisschen später, aber da der Film so neu ist, gibt's hier an dieser Stelle erstmal für alle, die ihn noch nicht gesehen haben, eine kleine Zusammenfassung. Während die meisten Filme die Mondmissionen der NASA üblicherweise als Dokumentation aufarbeiten oder als packendes Historiendrama inszenieren, hat sich To the Moon für eine komplett andere Richtung entschieden, nämlich Rom-Com. Scarlett Johansson spielt die selbstbewusste und clevere Marketing-Expertin Kelly Jones, die unverhofft einen wichtigen Regierungsauftrag bekommt. Sie soll die unpopulär gewordenen Mondmissionen imagemäßig aufpolieren. Mit viel Menschenkenntnis, cleveren Marketing-Tricks, kleinen Lügen und Manipulationen wickelt Kelly Werbepartner und Politiker um ihre Finger und schafft es in kürzester Zeit, dem Mondprogramm zu neuem Glanz zu verhelfen. Kein Wunder also, dass jetzt noch eins draufgesetzt werden soll. Ein halbes Jahr vor dem Start von Apollo 11 wird festgelegt, dass die erste Mondlandung gefilmt werden soll und Kelly einen streng geheimen Spezialauftrag erhält. Sollte bei den Aufnahmen auf dem Mond etwas schiefgehen, will der Präsident ein Backup haben und sie soll die Inszenierung dieser Fake-Mondlandung organisieren. Aber nicht alle sind von der taffen Kelly begeistert. Mit ihren unkonventionellen Methoden geht sie einem nämlich gehörig auf die Nerven, dem Ex-Militärpiloten und verantwortlichen Leiter des Raketenstarts Cole Davis, gespielt von Channing Tatum. Gerade vor ihm muss sie ihr verdecktes Filmprojekt also unbedingt geheim halten. Warum die beiden sich trotzdem annähern, ob Kellys Mondfake dadurch auffliegt und welche Version der Mondlandung am Ende der Weltbevölkerung gezeigt wird, könnt ihr euch aktuell im Kino anschauen. Und obwohl die Figuren rund um Kelly frei erfunden sind, tauchen in To the Moon jede Menge reale Personen und zeitgeschichtliche Bezüge auf, sodass Raumfahrt-Nerds und Popcorn-Kino-Fans hier gleichermaßen auf ihre Kosten kommen. Anne, du hast ihn ja auch gesehen?
Ja.
Wie hat er dir gefallen?
Ich fand den witzig und sehr kurzweilig. Also, das ist so ein Film, da denkt man jetzt nicht, oh, Lieblingsfilm, neuer oder so, aber lässt sich ganz gut so weggucken, weil es so ein bisschen Rom-Com zusammen halt mit diesem ganzen NASA-Mondlandungsding ist eine sehr gute Kombi für mich gewesen. Bei dir?
Also mir hat sehr gut gefallen die Dynamik zwischen den Hauptcharakteren und auch das Scarlett Johansson. Also ich fand, das war ein sehr feministischer Ansatz, auch wenn sie zwar mit ihrem Optischen so sehr kokettiert und so sehr, naja, mit diesen typischen fraulichen Attributen, die man eben früher so gehabt hat, da auch spielt. Aber sie ist der Main Character, der Fokus ist immer auf ihr. Sie zieht die Fäden, sie leitet das ganze Geschehen und eigentlich tanzen alle nach ihrer Pfeife. Und das ist auf eine sehr clevere Art und Weise umgesetzt, weil sie am Ende eben doch zeigt, dass sie ein zerbrechlicher Mensch mit Problemen ist. Und das eingebettet in dieses ganze Setting fand ich sehr schön.
Ich habe mich echt bei so ein paar kleineren Details auch gefragt, ob das jetzt so historisch richtig ist oder nicht oder wo die das sehr gestretched haben, die Wahrheit. Also manche Sachen waren ja offensichtlich, aber halt so ein paar Kleinigkeiten hat man, fand ich, nicht so direkt dran gedacht. Und dann frage ich mich auch, ob das überall so als, also es ist ja nicht wirklich Satire, aber es geht ja quasi um dieses ganze Bild von, oh, ist die Mondlandung im Studio gefaked. Und ich frage mich, ob das überall so ankommt als ironische Sache oder halt eben nicht. Es ist irgendwie gut gemacht in dem Film, man ist die ganze Zeit so hin und her gerissen.
Finde ich auch. Und es gibt am Ende einen ganz schönen Twist. Und ich habe auch erst gedacht, das ist ein Film, der quasi Gefahr läuft, Verschwörungstheorien zu bedienen oder dass Leute das gucken und sich da was rausziehen. Aber es ist ja eigentlich ein Film, der sich auch in der Art und Weise, wie die Mondlandung da gefaked wird, eigentlich über die Verschwörungstheoretikerinnen und Theoretiker lustig macht.
Ja.
Und das ist ja schon sehr offensiv komisch gedacht. Und das kommt, glaube ich, ganz gut rüber. Gut, dann können wir ja jetzt in die Wissenschaft starten. Und da freue ich mich schon sehr drauf, endlich anzukündigen, wer uns heute Expertise für diese Folge liefert. Denn wenn es um Verschwörungen geht, dann gibt es in der deutschen Podcast-Landschaft zwei Personen, die man fragen muss. Und ich bin so happy, dass sie es mega kurzfristig noch einrichten konnten, bei uns dabei zu sein.
Hallo, wir sind Alexa und Alexander vom Hoaxilla Podcast.
Und seit fast 15 Jahren beschäftigen wir uns mit Wissenschaftskommunikation. damit auch mit der Mondverschwörung, in Anführungsstrichen.
Es ist so cool. Ich höre die beiden schon sehr lange und fand besonders witzig, dass sie ihre aktuelle Folge zum mongolischen Todeswurm gemacht haben. Das ist nämlich ein Thema, das hatte ich für unsere Dune-Folge noch vorbereitet, als es um die Sandwürmer ging, was aber aus Zeitgründen rausgeflogen ist. Und jetzt können wir das quasi nachträglich mit dieser schönen Connection hier miteinander verbinden und darauf verweisen. Also wenn ihr durch seid mit der Mondlandung, dann hört euch bitte unbedingt die neueste Hoaxilla-Folge an. Die findet ihr wie alles andere in den Shownotes. Alexa und Alex, die werden jetzt in dieser Folge immer mal wieder auftauchen und uns ein bisschen was aus ihren Mondfolgen berichten. Das haben sie nämlich in mehreren Episoden schon gemacht und auch die verlinken wir euch natürlich alle in den Shownotes.
Sehr cool.
Und damit würde ich sagen, geht's los. Hier kommt das erste Thema.
Okay, was man sich natürlich bei so einem Film als allererstes fragt, ist, wie historisch korrekt ist das alles? Man muss natürlich sagen, es ist Fiktion immer noch und viele Sachen sind natürlich auch aus dramaturgischen Gründen jetzt nicht so. Und da zählen vor allem diese ganzen Pausen dazu. Also die Mondlandung oder es gab ja sogar zwei Mondlandungen 69, man sagt ja immer so die Mondlandung, aber die Apollo 11 Mondlandung war quasi so, dass die am 16. Juli losgeflogen sind, dann sind die am 20. Juli auf dem Mond gelandet und hier bei uns war es, als sie gelandet sind, 21.17 Uhr. Im Film ist es quasi so, dass die dann instant aussteigen und dann sind die halt auf dem Mond, aber so war es in echt überhaupt nicht. Also es sind mehr als 6 Stunden vergangen zwischen die landen da und die steigen dann auch aus. Also eigentlich sollte das noch viel länger dauern, weil eigentlich sollten die ein paar Stunden sich ausruhen. Natürlich waren die dann aufgeregt und wollten das nicht und haben gesagt, wir steigen ein bisschen früher aus. Also deswegen hat es nur 6 Stunden gedauert. Die haben dann eine kurze Pause gemacht, dann diesen Ausstieg vorbereitet. Und was noch viel wichtiger ist, was die halt auch gemacht haben und weswegen das so lange gedauert hat, sofort als sie gelandet sind, haben die quasi diese Kapsel so vorbereitet, dass die sofort zurückkommen können. Also falls halt irgendwas ist, falls die merken, da ist jetzt irgendwas kaputt gegangen, dann haben die halt sofort alles so startklar wieder gemacht, damit die so ein Zeitfenster ergattern können, mit dem sie dann sicher wieder andocken können an der Apollo-Kapsel mit eben dieser Mondlandefähre. Also am 21. Juli um 3.56 Uhr in Deutschland sind die dann da auch erst ausgestiegen. Also es war wirklich mitten in der Nacht. In Amerika war es noch immer der 20. Juli, deswegen feiern die, glaube ich, auch den Moon Day jedes Jahr, da immer noch am 20. Juli. Und bei uns war es dann eben schon der 21.
Wo du gerade gesagt hast, die hatten alles ready. Ich habe auch noch gelesen, dass die, ich weiß nicht, ob es bei der Mission war oder bei den zukünftigen, dass die auch immer, wenn die den Mond betreten haben, sofort, also das erste Ding, was die gemacht haben, so ein Stück Mondgestein in so eine Bauchtasche packen oder in so eine Tasche am Raumanzug, damit, falls irgendwas schief geht, die wenigstens ein bisschen Material
mitbringen
können.
Wenigstens ein Stein muss mit.
Ja, ja.
Ja, voll. Also ich glaube, gerade diese Steine sammeln und zur Erde holen war für die natürlich mega wichtig. Also also sowohl aus entdeckerischen Gründen als auch aus Forschungsgründen war das ja eins der Primärziele, die die da verfolgt haben.
Ja, auch ganz schön krass, dass die 4 Tage lang in so einer Rakete saßen. Das ist ja nicht so, dass man 4 Tage lang irgendwie sich wie auf so einem Kreuzfahrtschiff frei bewegen kann. Man geht mal zur Bar und holt sich was, sondern die hocken ja 4 Tage lang in dieser Rakete nebeneinander.
In der Kapsel.
Können sich nicht, in der Kapsel, ja genau. Und können sich nicht bewegen. Krass.
Das ist so krass, auf engstem Raum. Du machst alles auf engstem Raum. Das ist heutzutage besser. Ein bisschen geräumiger ist es da schon. Mhm. Diese Grundproblematik vom Film, die stimmt ganz gut überein mit der Stimmung, die es damals gab. Also im Film brauchen die ja quasi Marketing für diese Mondlandung, damit die überhaupt noch stattfindet. Und das stimmt. Also das war damals auch wirklich so. Dieses Apollo-Programm begann ja quasi damit, dass 1961 diese berühmten Worte von John F. Kennedy in seiner Rede kamen.
I believe that this nation should commit itself to achieving the goal before this decade is out of landing a man on the moon and returning him safely to the earth.
Also bis zum Ende der 60er Jahre sollten Amerikaner auf dem Mond landen. Das war das Ziel Anfang der 60er Jahre. Und natürlich waren am Anfang alle mega euphorisch und wollten, dass das passiert. Und dann ging das Apollo-Programm los und Sachen wurden geplant, Sachen wurden gebaut. Aber dann ist halt passiert, was immer passiert bei solchen großen Projekten. Also erstens, Leute sind so ermüdet von diesen Nachrichten und hatten da, also einfach das Interesse mittlerweile verloren. Außerdem gab es mega die Kostenexplosion. Also es ist ja auch eigentlich gefühlt bei allem, also bei vielen Sachen, die so staatlich passieren, ist das ja irgendwie so der Klassiker, dass die Kosten explodieren. Und wir müssen im Hinterkopf haben, dass das alles zur Zeit des Vietnamkriegs war, wo ja auch richtig viel Geld reingeflossen ist. Und natürlich waren nicht alle damit einverstanden, also in der amerikanischen Bevölkerung. Also es gab auf jeden Fall so diese Gegenstimme, und das sieht man ja in dem Film ja auch ganz gut, die halt so sagen, boah, mega die Geldverschwendung, was macht ihr da eigentlich, was bringt uns das, wenn jetzt Leute auf dem Mond landen.
Ja.
Also NASA hatte ein Marketingproblem, das haben die dann mit diversen Leuten versucht zu lösen, und genau, dann kam halt diese Idee mit der Fernsehübertragung, wo im Film so dargestellt wird, als wäre das halt, genau, Kelly kommt so, ich glaube, der Film fängt im Januar 69 an und im Juli 69 war ja dann die Mondlandung, also halbes Jahr Vorlauf, so spontan passiert bei der NASA nichts. Also gar nichts passiert so, dass man sich so ein halbes Jahr vorher überlegt, oh, lass noch mal hier das und das machen. Auch das mit der Fernsehübertragung nicht. Also das war keine neue Idee, die man halt so kurz vorher hatte, sondern das war eigentlich von langer Hand geplant. Also schon 1962 wollte man das. Also man wollte, dass das live übertragen wird. 1964 hat die NASA dann den Auftrag vergeben, diese Fernsehkamera zu entwerfen. Also die ist halt deutlich älter als im Film dargestellt. Und es war vor allem auch nicht so wie im Film, dass das irgendeine geheime CIA-Kamera war, von der vorher noch niemand irgendwas wusste und wo die Technik irgendwie top secret war. Also so war das nicht. Das war wie immer irgendwie öffentlich ausgeschrieben. Das war eine Firma, die hatte ein Team aus 75 Leuten, die nur diese Kamera entwickelt haben über Jahre und die auch noch 300 verschiedene Hersteller für die einzelnen Komponenten hatten. Also da war nichts irgendwie secret dran. Genau.
Und wisst ihr, woher die Linse kam für die Kamera?
Von Zeiss aus Jena.
Natürlich. Henry, du spielst, deine Stadt spielt jetzt in jeder Folge eine tragende Rolle.
Das stimmt, ja. Wer hätte das gedacht, ne? Wir dröseln hier nach und nach Jena auf.
Aber kann man schon mal lobend erwähnen. Ich meine, die sind ja bis heute groß im Game. Hm. Bleiben wir bei der Kamera und dieser Kameratechnik, weil das ist ja das Ding quasi in dem Film, wie funktioniert das mit dieser Live-Übertragung? Und wir haben ja eben schon gesagt, dass mega viele Leute das damals im Fernsehen angeguckt haben. Es gibt Schätzungen dazu, wie viele Leute das weltweit waren. Und meine Frage an euch ist, was schätzt ihr, wie viele Leute weltweit diese Mondlandung verfolgt haben im Fernsehen?
Spannend auch, wie sie das ermittelt haben, weil gerade wenn die Leute vor den Geschäften geguckt haben, so, dann hast du ja keine exakten Zahlen, aber...
Ja, ist auch gar nicht exakt, ist ein sehr großes
Zahl.
Spektrum.
Oh. Also, wie hoch war die Weltbevölkerung damals? Irgendwie so 6 Milliarden, kann das sein?
Ich glaube, fast noch ein bisschen weniger, oder?
Also das machen wir jetzt ganz genau. Weltbevölkerung 1969. So, 1969, was? 3,6 Milliarden?
Boah, siehst du?
3,6 Milliarden.
Das ist exponentielles Wachstum, Leute. Das war viel, viel weniger. Ne?
Wow. Okay, also von 3,6 Milliarden, wo jetzt ja ganz, ganz, ganz viele überhaupt keinen technischen Zugang oder ganz wenig technischen Zugang hatten. Ne? Also da hat ja noch nicht mal hier jeder einen Fernseher.
Ich lieb's, wie du versuchst, das wissenschaftlich jetzt herzuleiten.
Ach, Scheiße, okay. Okay, ich sage eine halbe Milliarde, 500 Millionen.
Das wäre auch mein Tipp gewesen.
Ist sehr gut. Ist sehr gut geschätzt. Also man sagt 500 bis 600 Millionen Menschen. Aber
yes.
Es ist, wie du schon sagst, es ist super schwierig, natürlich das abzuschätzen. Also wie willst du es machen? Also ich meine, klar, du kannst über so Quoten gehen, aber dann sitzen ja 5 Leute im Wohnzimmer und so weiter und so weiter. Also super schwierig. Ich habe versucht, so Vergleichszahlen rauszusuchen für andere große Fernseh-Events. Und ich habe rausgefunden, dass angeblich das Fußball-WM-Finale 2006 715 Millionen Menschen angeguckt haben. Und das ist ja genau das Gleiche, ist ja auch ein Fernsehereignis, wo man das vielleicht über Quoten irgendwie so ein bisschen sagen kann. Und alles wird aber irgendwie gesprengt von 2,5 Milliarden Menschen, die angeblich die Beerdigung von Prinzessin Diana verfolgt haben.
Wow.
Und das fand ich auch krass, aber da frage ich mich halt auch genau, wie messen die das, weil das ist ja kein Live-Ereignis, also man kann das ja auch dann noch vorher oder nachher irgendwie verfolgen, die Berichterstattung dazu,
ja.
Weiß jetzt nicht. Aber 2,5 Milliarden Menschen, das ist irgendwie echt crazy und zeigt ja auch, dass so bestimmte Ereignisse eine viel größere Zielgruppe haben, als jetzt die Leute, die jetzt konkret sagen würden, ja okay, das ist mein Hobby, bei der Mondlandung zum Beispiel auch, also ich stehe mega auf Raumfahrt, das haben ja viel mehr Leute angeguckt, als jetzt nur so Raumfahrt-Nerds und auch Alexa und Alexander haben ja jetzt schon mehrere Folgen über die Mondlandung gemacht, das heißt, eine gewisse Begeisterung muss bei den beiden ja auch da sein und wir haben sie gefragt, was sie konkret an der Mondlandung fasziniert.
Es ist eigentlich gar nicht so sehr ein Fakt, sondern mich fasziniert die Tatsache, dass mit den damaligen technischen Möglichkeiten in den 60er Jahren dieses ganze Unternehmen möglich gewesen ist. Die Rechenleistung, die da erbracht wurde, der technische Ablauf, dieses Vertrauen auch, dass das mit den Mitteln, die zur Verfügung gestanden haben, möglich war und diese unfassbare Zusammenarbeit, dieses Team, was da wirklich an einem Strang gezogen hat. Und ich finde es wunderbar, dass Wissenschaft und Technik und Forschergeist und Abenteuergeist die Menschen so zusammenbringen kann.
Und wir reden ja auch über eine ganze Dekade. Wir reden über die gesamten 60er Jahre, 10 Jahre Forschung, Wissenschaft, technischer Fortschritt und das Konzert, der Chor von über 400.000 amerikanischen Menschen, die an diesem Programm mitgearbeitet haben, was ja auch Arbeitsplätze und Wirtschaftswachstum bedingt hat. Das ist etwas, was mich bis heute fasziniert und was wir vielleicht in dieser Form auch niemals wieder erleben werden.
Und weil das eben so ein besonderes Ereignis war, gab es auch hier bei uns ein paar Besonderheiten. In Deutschland zum Beispiel gab es in Köln vom WDR extra ein Sonderstudio nur für die Mondlandung.
Oh, krass.
Die haben 28 Stunden, das ist mehr als ein Tag, rund um die Mondlandung live aus diesem Studio gesendet und nichts, also fast nichts anderes lief da quasi im Fernsehprogramm. Auch unvorstellbar irgendwie heute. Und es war das allererste Mal, dass es so Live-Schalten aus Übersee gab. Also die hatten so einen Reporter dann da vor Ort in Florida und der hat quasi live geschaltet und das war das erste Mal, dass das so geklappt hat mit Übersee. Und sogar im DDR-Fernsehen wurde so live darüber berichtet am Abend vor der Landung, aber später dann der Ausstieg und so weiter nicht mehr. Also die richtigen Ereignisse oder die wichtigen Ereignisse quasi, die wurden nicht live in der DDR übertragen, obwohl ja viele auch dann über Westfernsehen wahrscheinlich das geguckt haben. Was natürlich ein großes Problem ist und das wird im Film auch so gesagt, ist, was einfach immer das leidige Problem jeder Weltraummission ist und das ist Gewicht. Also es ist halt immer blöd quasi irgendwas extra mitzunehmen, was schwer ist. Und diese Kamera, diese Fernsehkamera, die die dabei hatten, die hat immerhin 3,29 Kilogramm gewogen. Und man feilscht, also das klingt jetzt nicht so viel, aber man feilscht so um jedes Gramm bei so einer Weltraummission, weil es halt so teuer ist, quasi ein Kilo Zeug irgendwie hochzuschicken.
Aber das ist ja für damalige Verhältnisse eine übelst leichte Kamera, oder? Also wenn ich mir vorstelle, solche Riesenkameras fürs Fernsehen, die waren ja damals gigantisch. Und da haben die eine 3,29 Kilogramm. Ist super, super klein.
Ja, aber deswegen mussten auch 75 Leute jahrelang an dieser Kamera arbeiten.
Wow.
Ja, ist schon krass. Wir können euch in den Shownotes ein Bild verlinken davon, wie die Kamera aussah. Also Spoiler, es ist einfach so ein Alukasten, aber ist ganz cool anzugucken, weil die Kamera ist ja tatsächlich so von außen an der Mondlandefähre befestigt. Und kleiner Funfact noch, diese Kamera war aus Platzgründen so kopfüber auf dem an der Mondlandefähre. Das heißt, das Bild musste dann immer so im Nachhinein so auf der Erde gedreht werden.
Okay, das ist witzig. Ey, aber das heißt ja, dass die Mondlandung am Ende doch auf der Erde gedreht wurde.
Ja.
Versteht ihr? Gedreht. Ich finde das technisch einfach so irre, wenn du dir heute das vorstellst. Also das war eine Zeit, wo die Leute noch nicht mal jeder eine Heizung in der Wohnung hatten, ja, wo du vielleicht einen Ofen hattest oder so, ja. Und dann haben die da einfach diese Fähre gebaut, diese Kamera da dran gepackt und die Leute da hochgeschickt. Und das wird im Film ja auch sehr deutlich, dass das ein krasses technisches Unterfangen war und dass es saugefährlich war. Also das war immer, jeder Astronaut, es waren ja damals nur Männer, musste wissen, ich kann hierbei sterben. Das ist saugefährlich. Ja. In Apollo 12 sind beim Start, ist zweimal der Blitz eingeschlagen.
Was?
Ja. Ja.
Und das ist das unkalkulierte Risiko. Du hattest ja quasi auch so ein, also im Sinne von, das ist reiner Zufall gewesen, ne? Du hattest ja auch so Sachen, wo du wusstest, das ist jetzt einfach gefährlich, dieses komplexe Gerät da hochzuschicken. Aber dann hast du dieses komplexe Gerät, es hebt ab, es funktioniert alles und dann schlägt zweimal der Blitz ein.
Krass.
Ja.
Ja, voll. Also generell, es ist natürlich immer noch mega gefährlich, ne? Also es kann ja immer noch auf jeder Mission können Sachen schief gehen. Und ja, das war also damals natürlich umso mehr, weil du halt überhaupt nicht wusstest, was dich erwartet. Also gerade bei Apollo 11, ich meine, das war die erste bemannte Mission zum Mond. Du wusstest zum Beispiel nicht, sind da Keime irgendwie auf dem Mond, die dich krank machen können. Also das sind so alles so Sachen, wo wir heute wissen, ja, auf keinen Fall, da lebt überhaupt nichts. Aber das sind ja alles Sachen, die du vorher nicht so genau wusstest. Hier Stichwort Weltraumstrahlung, konnte man nicht so 100% sagen, wie man es heute vielleicht kann. Mhm. Und da sind wir schon direkt bei einem guten Grund. Und das wird im Film nicht ausgesprochen, aber der Vibe schwingt so ein bisschen mit. Denn es sind ja nicht alle instant davon begeistert, dass das irgendwie live im Fernsehen übertragen wird. Und es wird nie so richtig gesagt, was dagegen spricht. Aber es spricht natürlich eine ganz offensichtliche Sache dagegen. Man hätte ja auch einfach aus Versehen live übertragen können, wie die sterben.
Ja.
Also das ist ja auch was man sich dann vielleicht überlegen muss. Was ist irgendwie der Nachteil davon, so bestimmte Sachen live im Fernsehen zu zeigen? Es kann halt auch einiges schiefgehen.
Genau mit der Idee spielt ja der gesamte Film, ne? Dass sie sagen, dass die, im Film ist es nicht ganz so, dass sie sagen, wir wollen nicht, dass die Astronauten vor der Kamera sterben, sondern wir wollen die Macht über die Bilder haben. Fand ich auch einen schönen Gedanken, der diesen Film auch nochmal so eine neue Dimension gibt, dass sie gar nicht sagen, ja, wir wollen hier keine Katastrophe live übertragen und uns damit der Peinlichkeit hingeben, sondern wir wollen, wenn es Erfolg hat, richtig auf die Kacke hauen.
Mhm. Aber es hat ja dann doch geklappt. Also sowohl in echt als auch im Film. Die landen ja und das hat ja auch gut funktioniert mit dieser Live-Übertragung. Also es war an wenigen Punkten kritisch, aber die brauchten dann halt so Empfangsstationen auf der Erde, die natürlich gigantisch groß waren. Also die hatten eine in Goldstone in den USA für wenn der Mond quasi über der Nordhalbkugel ist. Und dann hatten die noch zwei in Australien. Und diese Parabolantennen hatten so einen 64 Meter Durchmesser, also Riesenteile.
Ja.
Und die haben dann das Signal vom Mond empfangen. Und das Signal vom Mond, das hat quasi, das war kein fertiges Fernsehsignal, also die konnten das dann nicht direkt so senden, sondern die haben etwas gemacht, was ich nicht wusste, bevor ich das jetzt extra für diese Folge nachgelesen habe. Die haben das Fernsehsignal quasi auf so einen Monitor, das Signal vom Mond auf einen Monitor gepackt und dann haben die das abgefilmt, damit es dann im richtigen Format fürs US-Fernsehen kommt.
Ey, aber
finde ich also auch irgendwie crazy. Ich meine, die Quali war ja eh schon so geht.
Ja, genau.
So.
Wenn du es dir anguckst, dann sieht es aber auch genau so aus, oder?
Ja. Ja, ganz genau. Also richtig, richtig merkwürdig auf jeden Fall an der Stelle. Aber hat auf jeden Fall funktioniert. Es war nämlich so, dass die zum Beispiel auch nur mit, also das, was sie da auf dem Mond gefilmt haben, das hatte zum Beispiel nur 10 Bilder pro Sekunde, was ja nicht der Fernsehstandard heute ist und damals halt auch nicht war. Deswegen mussten die das daraufhin korrigieren quasi. Aber ja, so lief das damals mit der Mondlandung und mit der Live-Übertragung im Fernsehen. Ich meine, wir alle kennen dieses berühmte Bild, wie Neil Armstrong da aussteigt. Und diese ganze Vorbereitung steckt quasi dahinter.
Der Film dreht sich ja nicht konkret um irgendwelche Verschwörungen um die Mondlandung, sondern um mögliche alternative Darstellungen von der. Aber trotzdem ist die Mondlandung eins der Verschwörungsmythen, die es so gibt. Und wir haben Hoaxilla gefragt, warum sie glauben, dass sich gerade die Mondverschwörung so lange hält.
Einer der ersten Aspekte, der sicherlich da eine Rolle spielt, ist Anti-Amerikanismus letztendlich. Man ist sich irgendwie auch sicher, dass die Amerikaner um einen Vorteil im Kalten Krieg zu erlangen, auch vor Fälschung und Täuschung und Betrug nicht zurückgeschreckt haben.
Und ich finde, das Besondere an dieser Art der Verschwörungserzählung ist, dass sie so cineastisch ist auch. Also man kann sie so gut inszenieren und man kann auch so gut sich über Dinge auslassen, die unter Umständen vielleicht sogar tatsächlich inszeniert wirken. Der Clou an dieser ganzen Geschichte ist aber, dass das auch sonnenklar ist, dass die Mondlandung ultra inszeniert ist. Denn man musste das ganze Ereignis ja fürs Fernsehen aufbereiten. Man musste die Menschen an diesem Ereignis teilhaben lassen. Und es ist ja sonnenklar, dass man versucht hat, alles zu planen, was sich nur irgendwie planen lässt und dann natürlich auch dafür sorgen wollte, dass die Menschen das wirklich sehen können, dass sie da gut erkennen können, was passiert und das Gefühl haben, fast ein bisschen mit dabei zu sein. Und dass genau das von manchen Leuten kritisiert wird, das ist fast schon wieder ein bisschen putzig, denn das liegt eigentlich in der Natur der Sache, dass sie das so gemacht haben.
Weitere Elemente, die da hineinspielen, ist so ein gewisses Unverständnis der Wissenschaft gegenüber. Und zwar genau dann, wenn die Wissenschaft so unseren persönlichen Erfahrungsbereich verlässt. Also die wenigsten von uns haben Erfahrung, wie es ist, die Erde zu verlassen. Noch weniger Menschen haben Erfahrung damit, auf einen anderen Himmelskörper sich zu befinden und was da so passiert. Das heißt, man fängt an, eigene Theorien zu spinnen, die vielleicht aber eben nicht mit der physikalischen Realität übereinstimmen. Und man weiß zwar im Bauch, dass das so sein muss, aber die Realität ist eine andere. Und wir haben spätestens seit den 2020er Jahren und der Corona-Pandemie und allem, was wir da erlebt haben, ja auch so das Phänomen der Wissenschaftsfeindlichkeit. Also man möchte unter Umständen auch gar nicht mehr glauben, was WissenschaftlerInnen und IngenieurInnen uns erzählen, sondern möchte da einfach sowieso dagegen sein.
Das ist natürlich auch schon so eine Hinleitung zu der etwas traurigen Seite, denn der Grund für dieses Misstrauen, der Grund dafür, dass wir gar nicht mehr Fotos von dieser Mondlandung glauben, schenken wollen oder denken, das ist alles nur gefälscht, liegt natürlich darin, dass wir Ziel von Desinformationskampagnen sind schon seit Jahren und diese Desinformationskampagnen nachhaltig das Vertrauen eben genau in diese Behörden, in Belege, in Wissenschaft zerstören. Und das ist natürlich tragisch.
Und das habe ich sogar im eigenen Umfeld gemerkt, weil da gibt es jemanden bei WhatsApp, der genau so ein Zeug regelmäßig postet.
Oh.
In der Vorbereitung auf diese Folge hat diese Person natürlich auch wieder ein bisschen Verschwörungstheorien abgelassen und natürlich auch zur Mondlandung. Und zwar schrieb diese Person, 1969 wurde die Mondlandung, dann so ein R in einem Kreis, live in Anführungsstrichen übertragen. Heute ist eine Live-Übertragung technisch leider nicht möglich. Ich habe Fragen. Und dann der Affe, der sich die Augen zuhält. Also hier sehen wir schon, dass diese Mondlandung irgendwie heiß diskutiert wird.
Ist es ein naher oder ein ferner Verwandter von dir, Henry?
Es ist kein Verwandter, es ist ein Bekannter.
Okay, I see. Weil das ist das Schlimme bei WhatsApp. Den Status, das haben doch nur so Familienmitglieder, oder?
Tanten, Onkels. Ja.
Meistens ja.
Es ist kompliziert, aber es ist niemand aus der Verwandtschaft.
Ein Glück.
Seitdem ich diesen Typen da im WhatsApp-Status habe, passe ich auch immer ein bisschen mit Witzen in der Vorlesung auf.
Du meinst, weil die Leute die Ironie nicht checken?
Genau, dass Leute die Ironie nicht checken und dann plötzlich heißt es, ey, der Holle Moritz, der hat gesagt, hier, die Mondlandung, das war eigentlich gar nicht so echt und so, ne? Da.
Ja, der Holland Moritz ist halt kein Schlafschaf, ne? Der ist keine Marionette der Regierung.
Nee.
Der ist aufgewacht.
Ja.
Aber er hat dann nicht zufällig noch ein bisschen vertieft, warum man heutzutage keine Live-Übertragung mehr machen kann, weil das stimmt ja nicht.
Nee, also es kam dann noch irgendein Video, wo Leute von der NASA erklären, warum jetzt irgendeine Live-Übertragung nicht funktioniert hat. Also ich meine, das kann ja passieren.
Ah.
Ja, es gibt technische Probleme und so und es funktioniert ja sehr viel, aber man greift sich dann natürlich diese eine Sache raus, die nicht funktioniert.
Ja.
Und dann kann natürlich 1969 das nicht auch funktioniert haben. Und es gab 2021 eine repräsentative Umfrage von über 7000 Menschen in 7 Ländern innerhalb Europas. Und schätzt mal, welcher Anteil der befragten Leute in Europa zweifelt an der Mondlandung? Wie viel Prozent?
Oh, bestimmt übelst viele. Ich sag 60, 70%.
Ich hoffe nur 20.
Also Anne ist ein bisschen näher dran, sind 25%.
Ja,
naja, immerhin.
Aber selbst das finde ich viel.
Finde ich auch viel, ja.
Also 25% in Europa.
Das ist ja jede vierte Person.
Und in den USA, da gibt es auch repräsentative Befragungen, da sind es nur 18.
Hä?
Das hat mich wiederum gewundert.
Das heißt, hätten wir eine vierte Person, die mit uns den Podcast hostet, dann würde die nicht an die Mondlandung glauben.
Genau, dann hätten wir hier den oder die Zweiflerin oder den Zweifler, der hier mal ein bisschen mitdiskutieren könnte.
Gut, dass wir nur zu dritt sind.
Ja. Und zum 55. Jahrestag jetzt von der Mondlandung hat die NASA bei Instagram dieses berühmte Foto von Buzz Aldrin gezeigt, wo der eben neben dem Luna-Modul zu sehen ist, neben der amerikanischen Flagge. Und die Kommentare darunter waren absolutes Gold. Und ich habe jetzt mal ein paar Argumente wieder in Anführungszeichen, rausgesucht und möchte jetzt einfach mal ein bisschen dazu erzählen, was daran sein könnte und was nicht. Und Achtung, Spoiler, alles Quatsch.
Surprise.
So. So, das, was man am häufigsten liest und hört, ist, dass auf sämtlichen Fotos, die auf dem Mond gemacht wurden, keine Sterne zu sehen sind. Ja, also wir haben ja auf dem Mond keine Atmosphäre, da liegt es ja irgendwie nahe, dass irgendwie da vielleicht die ganze Zeit der Sternenhimmel zu sehen ist. Und eine Nutzerin bei Instagram hat auch unter dieses NASA-Foto geschrieben, "Million of stars are not visible in the studio where this picture was taken." Also auch hier haben wir schon wieder den Hinweis darauf, dass es irgendwie gestaged wurde in irgendeinem Studio. Mhm. Aber die Sterne sind ja nicht weg. Derselbe Effekt, der die Sterne am Tag für uns verdeckt, verdeckt die Sterne eben auch auf dem Mond. Aber es ist ein bisschen anders. Es liegt jetzt nicht primär an der Atmosphäre, sondern das Ganze hat mit dem Dynamikumfang zu tun. Dynamikumfang bezeichnet, einfach gesagt, bei unseren Augen, aber auch bei Filmen oder CCD-Chips in irgendwelchen Kameras, wie groß der Unterschied zwischen dem hellsten und dem dunkelsten Bereich im Bild sein kann, damit man eben die Unterschiede innerhalb von sehr hellen oder sehr dunklen Bereichen noch gut unterscheiden kann. Und ein Beispiel, wenn man jetzt an einem sehr hellen und sonnigen Tag ohne HDR-Funktion mit dem Handy ein Bild macht von einem Motiv, wo viel Licht und viel Schatten ist, dann treten da zwei Sachen auf. Wenn das Handy die Belichtung auf einen hellen Bereich einstellt, dann kann man im hellen Bereich Dinge gut unterscheiden, aber der Schatten ist komplett schwarz. Wenn man die Belichtung auf den schattigen Bereich stellt, dann wirkt der helle Bereich einfach nur weiß, der ist total überbelichtet, aber man erkennt die Unterschiede im Schatten. Und was jetzt beispielsweise HDR beim Handy macht, da macht das Handy mehrere Aufnahmen mit unterschiedlichen Belichtungen und erweitert damit den Dynamikumfang. Ja, also da werden eben mehrere Bilder zusammengerechnet. Und unsere Augen beispielsweise haben auch einen größeren Dynamikumfang als irgendwelche CCD-Chips in Handys. Deswegen ist es manchmal komisch, wenn man dann ein Foto macht und erkennt nicht die Details, die man mit dem Auge noch erkennt. Aber auch unsere Augen sind irgendwie Messgeräte mit einem Messbereich, der eben nicht beliebig erweiterbar ist. Und deswegen sehen wir am Tag auch die Sterne nicht. Das Licht der Sterne ist eben viel zu schwach, dass unsere Augen noch unterscheiden könnten, ist das jetzt das Streulicht von der Sonne oder ist das eben das Licht von den Sternen. So, und jetzt kommen wir zurück zu dem Mondfoto. Auf dem Foto vom Mond ist es natürlich auch Tag. Das heißt, da scheint die Sonne und da kommt massiv viel Licht an, weil es eben auch von der Atmosphäre nicht rausgestreut wird. Und auf dem Bild befinden sich jetzt auch sehr, sehr viele sehr reflektierende Objekte. Die Mondoberfläche und der Raumanzug von Buzz Aldrin und dieses Landungsmodul. Und die Belichtung wurde jetzt eben so eingestellt, dass die hellen Bereiche gut erkennbar sind. Und was da eben rausfällt, ist das Dunkel des Himmels. Und hätte man das jetzt so eingestellt, dass man die Sterne sieht, dann wäre eben die Mondoberfläche und Buzz Aldrin überbelichtet gewesen. Dann hätte man die eben nicht mehr erkannt. Und jeder kann zu Hause mal probieren, ohne HDR-Funktion mit dem Handy bei Vollmond ein Bild zu machen. Wenn man die Belichtung auf den Mond einstellt, dann werden rundherum keine Sterne zu erkennen sein. Obwohl offensichtlich die Sterne am Nachthimmel sind. Also das kann jeder mal zu Hause ausprobieren.
Und ich denke mir dann immer bei solchen Sachen, für welche Brains müssen sich diese Leute halten, dass das noch niemandem vorher aufgefallen ist. Also ich meine, denen muss doch klar sein, dass die NASA, wenn sie es jetzt wirklich gefälscht hat, dieses Foto sieht und genau das Gleiche erkennt.
Ja.
Also weißt du, die Leute denken immer, sie sind schlauer als die NASA. Ich habe es erkannt. Aber die NASA würde doch so ein Foto dann nicht rausgeben, wenn die sagen, nee, warte mal, hier müssen eigentlich noch Sterne sein.
Ja.
Und dann machen die halt die Sterne rein und fertig.
Wenn man es schon faked, dann halt auch ordentlich.
Ja, und das verstehe ich immer nicht, dass die Leute denken, sie haben jetzt sowas super Offensichtliches als so ein ganz geheimes, kleines Detail erkannt und sind deswegen die Schlauen.
Und beispielsweise diese Nummer mit Stanley Kubrick liegt ja daran, dass der vorher diesen 2001-Film Odyssee im Weltraum gemacht hat.
Ja.
Und
ja.
Dort erkennt man aber die Sterne. Das heißt, der hat dran gedacht, die Sterne mit einzubauen. Oder auch in Star Wars, ne? Da sieht man ja auch im Hintergrund die Sterne, wenn die Raumschlachten sind. Aber die dürfte man eigentlich, wenn man das im Weltall filmt, auch nicht sehen.
Was ich halt so krass finde, ist, dass die Erklärung ja auch super plausibel ist. Und Leute setzen ihre Energie halt darin, bei der NASA zu kommentieren, anstatt vielleicht mal kurz zu googeln. Man findet ja die Antwort darauf, ne? Ist ja jetzt nicht so crazy.
Also was auch bei diesen ganzen Kommentaren auffällt, es kommen dann Leute und versuchen das zu erklären. Aber wenn das erklärt wurde, kommt keine Antwort mehr wie, ah ja, danke, ich habe es verstanden oder so. Das wird dann einfach ignoriert.
Da kann ich nachher noch was dazu sagen.
Ein zweites Argument, was immer gebracht wird, ist, dass die Flagge wählt, obwohl auf dem Mond ja gar keine Atmosphäre ist. Und es scheint so auf dem Foto, als ob die Flagge da so im Wind weht. Erstmal, die Flagge weht nicht wie auf der Erde, denn auf dem Mond würde eine handelsübliche Flagge einfach nach unten hängen, weil auf dem Mond eben kein Wind weht, der die Flagge so ausbreitet. Und deswegen hat man am oberen Ende von dieser Stange so eine Querstrebe eingezogen. Und das sieht man auch ziemlich gut auf dem Foto, dass da oben so eine Querstrebe ist, die die Flagge eben hält. Und dann hat jemand geschrieben, ja, die Flagge hat aber auch ganz schön viele Falten. Und tatsächlich ist die Flagge ziemlich verknittert, weil die tagelang zusammengefaltet in dieser Raumfähre lag. So, und die hat man natürlich nicht gebügelt, bevor man die da rausholt. Und die Gravitation auf dem Mond ist auch nur ein Sechstel von der auf der Erde. Das heißt, da reicht die Gravitation auch nicht aus, um die Flagge irgendwie straff zu ziehen, dass man diese Falten da irgendwie rauskriegt. Bewegen würde sich diese Flagge eben auch nur, wenn man da irgendwie an diesem Stützel rumrüttelt. Und das gibt's auch bei diesen Filmaufnahmen, sieht man das auch. Ja, dass da jemand an der Flagge da rummacht und dann bewegt sich die Flagge. Aber ab da, wo da niemand mehr dran ist, hört ihr dann damit auch auf.
Ja.
So, und ein weiteres Argument dagegen, dass Menschen auf dem Mond waren, wäre, dass die Astronauten eigentlich hätten sterben müssen, wenn sie zum Mond fliegen. Denn es gibt ja kosmische Strahlung. Ja, die Erde wird ja die ganze Zeit beschossen von Sonnenwinden und Strahlung, die aus den Weiten des Weltalls zu uns kommt. Und um die Erde herum gibt es eine Zone voller geladener Partikel, die nennt man Van Allen-Gürtel. Und die ist so geformt, diese Zone, wie so ein Donut, in dessen Mitte oder in dessen Loch die Erde liegt. Und die geht von etwa 6000 Kilometer Höhe über der Erde bis ungefähr 58.000 Kilometern. Und in diesem Gürtel befinden sich eben sehr schnelle geladene Teilchen. Und durch das Magnetfeld der Erde werden die auf so einer Kreisbahn gehalten durch die Lorentzkraft. Liebe Grüße an meine Studierenden. Und das haben wir auch schon bei unserer ersten Folge bei den Ghostbusters. Da bewegen sich ja auch Protonen im Kreis und das liegt eben an Magnetfeldern. So, und bei der Fallout-Folge hatten wir es ja auch schon, schnelle geladene Teilchen, die wirken ionisierend. Das heißt, die sind schlecht für unsere Zellen. Und das Argument von diesen Verschwörungstheoretikerinnen und Theoretikern ist jetzt eben, die hätten bei der Durchquerung von diesem Van Allen-Gürtel eigentlich sterben müssen. Aber, was wir auch in der Fallout-Folge gesehen haben, Strahlung, insbesondere Teilchenstrahlung, kann man eben sehr, sehr gut schon abschirmen, insbesondere durch Metalle. Ja, diese Raumfähren waren ja offensichtlich aus Metall. Und die NASA hat dann natürlich auch darauf geachtet, dass die, selbst wenn man Gewicht irgendwie sparen muss, die haben natürlich nicht gespart an dem Strahlenschutz von den Astronauten, die in der Fähre drin waren. Und die Astronauten waren bei den hohen Geschwindigkeiten in der Raumfähre eben der Strahlung auch nur ungefähr eine Stunde ausgesetzt. Also man hat die Flugbahn dieser Raumfähre zum Mond auch so berechnet, dass die nur eine möglichst kurze Distanz durch diesen Van Allen-Gürtel zurücklegen.
Und sie haben auch bei den ganzen Missionen einfach ein bisschen Glück gehabt, ne? Weil es gab ja so einen großen Sonnensturm 72,
ja,
der tatsächlich da in ein gefährliches Level an Strahlung reingegangen ist, wo sie gesagt haben, wenn da zu dem Zeitpunkt jemand auf der Mondoberfläche gewesen wäre oder in dem Van Allen-Belt, dann hätte das tatsächlich Konsequenzen haben können. Aber die haben da tatsächlich einfach auch zeitlich Glück gehabt dann in dem Moment.
Ja, das war krass. Das war genau zwischen zwei Apollo-Missionen,
ja,
dieser Sonnensturm.
Zwischen 16 und 17, ja.
Also man muss da auf jeden Fall aufpassen, aber die haben das nachgemessen. Ja? Also man trifft dann natürlich Vorkehrungen auch für diese Strahlung. Also denen ist ja auch klar, dass auf der Mondoberfläche ohne die Atmosphäre da echt eine Menge Zeug auf die Astronauten da drauf kommt.
Ja, aber das ist auch, finde ich, ein gutes Gegenargument für diese Verschwörungsleute, weil die immer sagen, ja, das hätte passieren müssen. Und du sagst, ja, das kann auch passieren. Es kann tatsächlich passieren. Die Leute können in diesen Geräten sterben. Die Leute können von Strahlung getroffen werden. Aber es ist halt glücklicherweise nicht passiert. Das heißt, das ist dann wieder so ein psychologisches Phänomen. Nur weil das eine nicht eintritt, heißt nicht, dass das andere wahr ist.
Ja.
Ja.
Und die waren ja auch jetzt ein paar Tage unterwegs. Also ist ja nicht so, dass sie jetzt jahrelang in dieser Strahlung verbracht haben. Ist ja, wie du schon sagst, schnell durch ist quasi die Devise beim Van Allen-Gürtel. Und ist es nicht auch so, dass der nicht überall gleich stark ist? Also es gibt ja auch bestimmte Stellen, wo ein bisschen weniger Strahlung ist. Und wenn man denn da durchhuscht, ist natürlich sicherer als woanders. Ja.
Also das waren jetzt nur ein paar Beispiele für Argumente, die immer wieder kommen. Es gibt auch noch ein paar mehr, beispielsweise, dass die Schatten nicht parallel sind, was aber eigentlich nur ein Perspektiveneffekt ist. Und dazu gibt es einen relativ guten Wikipedia-Artikel und auch andere Artikel, die eben diese ganzen Argumente ein bisschen auseinandernehmen. Das verlinken wir euch in den Shownotes. Also man kann sagen, jedes Argument, was irgendwie von diesen Verschwörungstheoretikerinnen und Theoretikern vorgebracht wird, kann man relativ easy widerlegen und insgesamt kann man sagen, dass man anhand von diesen Taschenspielertricks, die ja da irgendwie angewendet werden, widerlegen könnte, dass Menschen auf dem Mond sind. Sehe ich hier nicht.
Mein Lieblingsargument dafür, dass die Mondlandung echt ist, ist übrigens immer wieder, dass die Sowjetunion nichts gesagt hat.
Ja, absolut.
Das hat natürlich jetzt nichts mit den Filmaufnahmen oder so zu tun, aber ich finde, das ist so plausibel und müsste doch eigentlich alle überzeugen. Ich meine, das war so in der Öffentlichkeit, dieses ganze Ereignis. Und die waren ja mitten in diesem Space Race, also mitten in dem Wettlauf ins All mit der Sowjetunion als direkten Konkurrenten. Und die hätten das gemerkt. Mhm. Also abgesehen davon, dass auch bei der NASA so viele Leute arbeiten, dass es schwer ist, irgendwas geheim zu halten. Aber die hätten ja auf jeden Fall nach solchen plausiblen Indizien gesucht. Und die hätten das gemerkt und die hätten was gesagt. Und das war halt nicht so. Und das ist für mich immer das, wo ich denke, das ist doch das, was am ehesten die Leute überzeugen müsste. Aber tut es anscheinend ja nicht.
Mhm. Nee, ne? Und das ist ja noch die plausible Seite der Sache. Also es gibt ja noch viel, viel, viel beklopptere Argumente, die die Leute ranziehen. Wir haben auch nochmal Huxilla gefragt, was ihnen in ihrer langjährigen Beschäftigung mit dem Thema da über den Weg gelaufen ist. Und ja, es geht noch einen Schritt weirder.
Also das sicherlich absurdeste Argument, dass die Mondlandung nicht stattgefunden hat, ist die Tatsache, dass es Menschen gibt, die glauben, dass wir in einer Hohlerde leben und die Sonne und der Mond ganz, ganz klein als Mittelpunkte in dieser Hohlerde sich befinden und man deswegen da gar nicht hinreisen kann. Aber das ist schon wirklich auch eine Fringe-Theorie,
so
ehrlich gesagt.
Out. Ja. Und das Interessante daran ist, dass da zwei Verschwörungserzählungen sozusagen zusammengepackt werden. Mhm. Und man kann so ein bisschen daran ablesen, dass viele, die anfangen, das eine zu glauben, auch zum nächsten kommen und dann wieder zum nächsten und dann irgendwann ein komplettes Weltbild haben, das auf Verschwörungserzählungen beruht. Und wenn dann auch noch ein gewisses Maß überschritten ist, wird es natürlich gefährlich.
Ja, und das ist eigentlich die perfekte Überleitung zum letzten Part, denn es gibt natürlich Gründe dafür, warum Menschen überhaupt in so ein Verschwörungsdenken reinkommen und wie sie sich darin radikalisieren. Und das schauen wir uns jetzt nochmal an. Auch hier muss ich sagen, das hat jetzt nicht so direkt mit dem Film zu tun, denn in dem Film treten jetzt, wie schon erwähnt, keine Verschwörungstheoretikerinnen oder Theoretiker auf. Aber es ist natürlich spannend, sich mal anzuschauen, warum das Ganze funktioniert und warum auch die Mondlandung so einen Impact hat. Und ich möchte an erster Stelle mit euch ein kleines Experiment machen und da können auch alle, die diesen Podcast jetzt hören, mitmachen. Und zwar gebe ich euch eine Zahlenreihe vor, beziehungsweise drei Zahlenreihen, die alle nach demselben Muster ablaufen. Und eure Aufgabe ist es, das zugrunde liegende Muster zu erkennen. Ihr dürft Gegenbeispiele bringen, also ihr dürft mir eine Zahlenreihe präsentieren, mit der ihr testet, ob eure Theorie richtig ist. Und sobald ihr das Gefühl habt, ihr habt verstanden, welches Muster dieser Zahlenreihe zugrunde liegt, müsst ihr es mir präsentieren.
Je, ein IQ-Test.
Oh nein.
Das ist ganz easy. Also pass auf, die erste Zahlenreihe ist 2, 4, 8. Zweite Zahlenreihe ist 5, 10, 20. Die dritte Zahlenreihe ist 300, 600, 1200.
Ja.
Ja, ja, ja. Naja, also eine andere wäre 1, 2, 4.
Das ist richtig. Kannst du mir das zugrunde liegende Muster, was du vermeintlich erkannt hast, sagen?
Ja, die Zahlen werden immer verdoppelt. Also erste Zahl mal 2 und dann die nächste mal 2 und nochmal mal 2.
Das ist falsch. Und für alle, die jetzt eine ähnliche Zahlenreihe sich ausgedacht haben, ihr seid auf ein Phänomen reingefallen, das nennt sich Confirmation Bias. Und ich muss zugeben, mich hat's auch erwischt. Ich habe das in einem anderen Podcast gehört und zwar in dem Podcast Betreutes Fühlen mit Atze Schröder und Dr. Leon Winscheid, der ist Psychologe. Und die haben da auch über Verschwörungstheorien gesprochen. Und der Confirmation Bias funktioniert so, du hast eine Idee und dann suchst du dir eigentlich nur das raus, was deine Idee bestätigt. Und du testest nicht das Gegenteil. Also was du jetzt gemacht hast, Henry, ist ja, du hast eine Vermutung angestellt, die Zahlen verdoppeln sich. Mhm. Und dann nimmst du eine Zahlenreihe, wo die Zahlen sich verdoppeln und versuchst damit, deine Überzeugung zu bestätigen. Viel cleverer wäre es jetzt aber gewesen, eine Zahlenreihe zu nehmen, die deine Theorie nicht bestätigt, also zum Beispiel 3, 66, 78, und dann zu schauen, ob deine Theorie stimmt. Denn die zugrunde liegende Regel ist eine andere. Die zugrunde liegende Regel der Zahlenfolge ist, sie werden einfach nur größer. Also du hättest jede beliebige andere Zahlenfolge nehmen können, wo die Zahlen einfach nur größer werden.
1, 2, 3.
Aber das macht man in dem Moment nicht. Ja, 1, 2, 3, genau. Und das fand ich ganz spannend, weil ich da auch sofort drauf reingefallen bin. Und es ist natürlich auch ein bisschen vorprogrammiert, so mit dieser Verdopplung. Das ist einfach ein zu eindeutiges Muster. Aber es zeigt eben ganz schön, es wäre ja ein leichtes gewesen, das ins Negative zu testen. Und das macht man dann aber eben nicht. Leon Winscheid hat in dem Podcast noch was Schönes gesagt. Er hat gesagt, Der größte Confirmation Bias, der in unser Leben gelassen wurde, ist das Internet.
Mhm.
Weil wenn du glaubst, dass Angela Merkel eine Reptiloidin ist, dann wirst du im Internet Beweise dafür finden.
Ja.
Weil es auch so ein Phänomen gibt, das nennt sich kognitive Dissonanz. Also man hat zwei Erkenntnisse, die sich gegenseitig widersprechen. Und das ist jetzt in dem Fall passiert, wenn du merkst, ah, die Zahlenfolge stimmt doch nicht ganz. Das führt zu so einem Unwohlsein. Und deswegen versucht man immer nur Bestätigung für seine eigenen Thesen zu finden, weil alles andere eben sau anstrengend ist. Und das ist auch der Grund, warum die Leute da nicht zurückkommentieren. Ne? Also vielleicht haben die einfach keinen Bock drauf. Aber du hast das ja vorhin gesagt, unter diesem NASA-Post kommentiert irgendjemand Bullshit, dann gibt es eine offensichtlich gute Erklärung dafür. Und dann kommentieren die Leute nicht weiter, weil es nicht passt. Also es erzeugt eine kognitive Dissonanz. Und das ist eine Theorie, die hat der amerikanische Sozialpsychologe Leon Festinger entwickelt. Und zwar, nachdem er eine UFO-Sekte infiltriert hat. Habt ihr davon schon mal geil gehört?
Nee.
Wie hat er die infiltriert? Ist er einfach dazugekommen und hat gesagt, ich mache jetzt hier mit?
Ich weiß nicht, ob er es selber war oder ob es seine Mitarbeitenden waren da aus der Uni. Aber es gab die UFO-Sekte The Seekers, eine der ersten UFO-Religionen der Welt. Und die haben vorhergesagt, dass am 21.12.1954 ein katastrophales Ereignis auf der Erde stattfinden wird, was die Menschheit auslöschen wird oder große Teile der Menschheit auslöschen wird. Und Aliens werden aber kommen und werden die Auserwählten, die Seekers, retten. Ja, also die dürfen alle aufs Raumschiff und mit den Aliens abheben und alle anderen sind dem Tod geweiht. Leon Festinger hat das genutzt, um eben, ich weiß nicht, ob er es wirklich selber war oder seine Mitarbeitenden, da reinzuschleusen, um zu schauen, wie funktioniert das. Weil er wusste ja, der 21.12.54 wird kommen und er wusste mit großer Sicherheit auch, es werden keine Aliens kommen. Und er hat geguckt, was passiert dann mit den Leuten. Und es kam der 21.12.1954, Spoiler, nächstes passiert. Und das Erste, was passiert ist, ist, dass die Leute das verschoben haben. Die haben gesagt, na gut, okay, es wird wahrscheinlich am Weihnachtstag passieren. Also sie haben es ein paar Tage nachverlegt. Und dann ist es auch an Weihnachten nicht passiert. Und dann kannst du zwei Sachen machen. Du hast entweder die Möglichkeit, dein Verhalten zu ändern und zu sagen, okay, gut, dann gehe ich jetzt nach Hause. War alles Quatsch? Mist. So kannst du diese kognitive Dissonanz auflösen oder du kannst dir eben eine alternative Erklärung suchen. Also du kannst diese dissonante Erkenntnis verändern. Und das haben sie quasi schon in Teilen gemacht, indem sie das auf den Weihnachtsabend verschoben haben. Und es ist dann auch wirklich passiert, dass große Teile der Gruppe einfach nach Hause gegangen sind und gesagt haben, ja okay, war jetzt halt doof. Aber die geblieben sind, die hat das noch stärker zusammengeschweißt, weil die haben dann gesagt, ja, weil wir jetzt die ganze Zeit hier diese Gruppierung hatten, weil wir so sehr drüber nachgedacht haben, das haben die Aliens mitbekommen und haben irgendwie auf die Erde eingewirkt, dass dieses Ereignis nicht eintritt. Also wir haben durch unsere Gruppe hier quasi die Welt gerettet. Und da merkst du eben, dass das auch in Verschwörungskreisen total stattfindet. Also alles, was nicht in diese Logik reinpasst, alles, was du versuchst, mit Fakten den Leuten dann rüberzubringen, wird eben zu deinen Gunsten dann wieder verändert.
Mhm.
Anne, du hast doch auch Stories dazu, oder? Bei dir schreiben die Leute doch auch einfach absolute unphysikalische Sachen drunter.
Ja,
mit
oft
krasser Gewissheit, oder? Was war da das Krasseste, was dir je begegnet ist?
Hier, wir hatten letzte Folge ja kurz über das Taylor Swift Leuchtearmband gesprochen. Und das ist jetzt nicht verschwörungstheoriemäßig, aber Leute schreiben halt, ohne nachzudenken, Quatsch in die Kommentare. Und ich frage mich manchmal auch, antworte ich jetzt auf alles, stelle ich alles richtig? Also ist ja auch immer relativ viel Aufwand. Dann sage ich, Infrarot ist elektromagnetische Strahlung. Und dann sagen die, Infrarot hat nichts mit elektromagnetischer Strahlung zu tun. Also es passiert einfach immer, dass jemand einfach irgendwas schreibt, ohne vorher nochmal drüber nachzudenken oder es halt vorher irgendwie zu googeln oder so. Und manchmal ist es tatsächlich so, dann schreibe ich, wie es ist, und dann schreiben die Leute trotzdem, nee, ist doch so, wie ich das gesagt habe.
Ja.
Und dann habe ich schon keine Lust mehr. Also.
Aber genau, ja, da spielt das ja rein. Genau das ist der Punkt.
Ja.
Und man muss da auch so ein bisschen aufpassen, dass man da nicht zu arrogant wird. Ne? Also gerade wir, die wir uns jetzt viel mit Wissenschaft beschäftigen, und ihr habt ja auch noch einen Studien-Background dazu, man kommt da schnell in die Versuchung, sich so ein bisschen erhaben zu fühlen und sich über die Leute hinwegzusetzen. Aber zum einen kann uns das alle treffen. Also es gibt eine Menge Studien, die gezeigt haben, dieser Hang zu Verschwörungstheorien, der geht über alle Altersstrukturen, über alle Gesellschaftsschichten, Religionszugehörigkeiten, aber auch, und das fand ich spannend, über alle Bildungsniveaus hinweg. Also das spielt tatsächlich keine entscheidende Rolle. Es gibt also jetzt keine so konkreten einzelnen Persönlichkeitsmerkmale, die man jetzt psychologisch festmachen könnte. Aber es gibt eine Metastudie aus den USA vom vergangenen Juni, also Juni 2023. Und die haben aus 170 Untersuchungen mit über 158.000 Teilnehmenden sich diese Ergebnisse angeschaut. Und die haben festgestellt, dass es eine hohe Anfälligkeit bei Menschen gibt, die stark an die eigene Intuition glauben. Also die wirklich glauben, dass sie sich selber Sachen gut erklären können und das schon irgendwie wissen werden. Und Leute, die ihrem Umfeld gegenüber eher feindselig gegenüberstehen. Und das ist ein ganz klassisches Motiv. Das ist die In-Group versus die Out-Group. Wir gegen die. Du schaffst dir deinen eigenen Zirkel, wo du eben diese Bestätigung findest. Und vor allen Dingen schaffst du ein ganz klares Feindbild. Und das ist bei diesen Theorien natürlich häufig die Regierung oder noch schlimmer die Schattenregierung, die eben etwas Böses im Schilde führt und Vorteile für die eigene Gruppe macht, aber ja, die Menschheit quasi da außen vor lässt. Da hast du ja schon ein bisschen was erzählt, Henry, ne? Weil ich hätte jetzt euch noch gefragt, ob ihr Leute aus eurem eigenen Umfeld habt. Du hast gesagt, du hast denn in der WhatsApp-Gruppe, Anne, wie ist bei dir? Kennst du so Personen, die auch so dieses Wir-gegen-die-Gefühl so vermitteln?
Nee, nicht wirklich. Also vor allem nicht in diesem Maße jetzt mit der Mondlandung und so. Also es gibt da ja Abstufungen, würde ich schon sagen. Also ich fand mega plausibel, was du gerade gesagt hast, weil auch gerade dieses mit der Regierung und dann wird ja Wissenschaft natürlich auch staatlich finanziert und du findest ja immer ein gutes Argument in Anführungszeichen dafür, dass jetzt, wenn das wissenschaftlich erklärt wird, dass es dann eben doch nicht so ist, wenn du halt dieses Narrativ in dir drin hast, so mit, da ist jemand gegen mich und ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht irgendwie reingesogen werde in diesen Mainstream-Gedanken.
Ja.
Aber also ich meine, während Covid-19-Pandemie und so, da war ja auch viel, also da gab es auch in meinem Umfeld Leute, die gesagt haben, AstraZeneca, Rattengift und was wollen die uns hier eigentlich spritzen? Also schon, ne?
Ja.
Das war schon so. Jetzt konkret auf diese großen Verschwörungstheorien mit jetzt irgendwie Aliens oder Mondlandung oder so nicht. Aber so im kleinen Rahmen würde ich sagen schon.
Wir haben ja gerade so ein bisschen über die persönlichen Motivationen oder Einstellungen gesprochen, die Leute mitbringen, die an Verschwörungstheorien glauben. Aber was noch viel entscheidender ist, ist, dass diese Theorien emotionalisieren. Und Zeiten von emotionaler Erregung, also in denen es Krisen und Unsicherheiten gibt, in denen man Ängste hat und so Unsicherheiten spürt, das sind Zeiten, die Menschen hin zu Verschwörungstheorien treiben. Also es gibt eine ganze Reihe von Studien, die das zeigen, dass Menschen, die in so einem Stadium von emotionaler Erregung sind, viel mehr dazu neigen, unbelebten Ereignissen plötzlich so Agenten zuzuschreiben. Also Kinder machen das zum Beispiel, ne? Die gucken in den Himmel und sehen, die Wolken bewegen sich und stellen sich vor, okay, da sitzt irgendwie einer und pustet und dann bewegen die sich. So dieses Agententum. Und das hast du dann in dem Maße auch, nur dass du eben denkst, okay, hier tritt ein Ereignis ein, bestes Beispiel 9/11, ne? So ein Trauma für mehrere Generationen, so ein furchtbares Event, das kann nicht einfach so passieren und nicht so, wie es erklärt wird. Es muss viel mehr dahinter stecken. Und das ist halt einfach auch das Problem daran, Menschen mögen einfache Geschichten und sie mögen emotional aktivierende Geschichten und Geschichten, die attraktiv sind. So, das merken wir uns auch besser. Und das hat auch mit Wiederholungen zu tun. Also unser Hirn liebt Wiederholungen, besonders wenn die emotional verknüpft sind. Da gibt es das sogenannte Hebbsches Lernen, das bezieht sich auf die neuronalen Verknüpfungen. Fire together, wire together. Also Neuronen, die gemeinsam feuern, werden miteinander verbunden. Und je öfter sie gemeinsam feuern, desto stärker werden sie miteinander verbunden. Heißt, wenn du einen Fakt präsentiert bekommst, der mit einer Emotion präsentiert wird, dann wird das miteinander verbunden. Und wenn du diese Emotion dann nochmal durchlebst, dann kommt dieser Fakt wieder mit hoch und umgekehrt. Und das heißt, es wird dann auch in der Relevanz für uns hochgestuft. Und deswegen soll man zum Beispiel auch eins nicht machen. Man soll, wenn man mit Verschwörungstheoretikern oder Theoretikern spricht, deren Argumente nicht wiederholen. Das haben wir ja auch bei Donald Trump gemerkt. Also der hat so viel falsche Sachen gesagt, aber dadurch, dass es so häufig publiziert und medial reproduziert wird, prägt es sich trotzdem ein. Und das ist ein Problem. Es bleibt bei den Menschen trotzdem hängen, auch wenn du am Anfang weißt, dass es falsch ist. Und das eben kombiniert mit so einer Emotionalität, das schafft natürlich den perfekten Nährboden dann, dass das auch im Gehirn verankert bleibt. Und von denen geht ja auch, wenn sie ausgeschmückt sind, ja, irgendwie so eine Aura aus, ne? Also das hat zum Beispiel auch Alexa von Hoaxilla gesagt.
ich kann irgendwo so ein ganz bisschen die Faszination, die diese Gedankenspiele umgibt, verstehen sogar. Man muss dann nur irgendwann mal damit aufhören und sagen, so, das ist jetzt Spinnerei. Da sind meine Gedanken mit mir durchgegangen und das ist auch irgendwie so ganz nett. Aber jetzt kehre ich mal zurück auf den Boden der Tatsachen und gucke mir mal an, was die Belege sind. Und denen, wenn sie dann stichhaltig sind, sollte ich dann auch vertrauen. Und wenn ich das nicht mehr tue, dann habe ich ein Problem.
Und genau dieses Zurückkehren auf den Boden der Tatsachen ist in vielen Fällen aber gar nicht so leicht. Ja, und in dem einen Podcast, den ich noch gehört habe, haben sie dann gesagt, kommt man denn dann mit nüchternen Fakten, also mit so wissenschaftlichen Fakten, überhaupt gegen Verschwörungserzählungen an? Und die Antwort von dem Psychologen und Kognitionswissenschaftler war nein. Also du hast da tatsächlich ein Problem. Diese Geschichten sind so einfach, so zugänglich, in sich plausibel, von außen betrachtet natürlich nicht.
Ja.
Und eben hoch emotional, dass du ein riesiges Problem hast, dagegen vorzugehen. Und wenn diese Sachen dann einmal da sind, dann hast du natürlich noch so sozialpsychologische Faktoren, also Stichwort Gruppenzwang. Und was ich so funny daran finde, ist, das ist ja eine, also die beschreiben es als Entindividualisierung. Ja, also du nimmst dich dann als Teil einer Gruppe wahr in dieser In-Group. Und das finde ich so funny, weil alle, die dem anhängen, ja eigentlich so gegen den Mainstream sein wollen, ne? Und die sind trotzdem so konform innerhalb der Gruppe. Das finde ich ja ganz spannend. Jetzt ist natürlich die Frage, wie soll man damit umgehen? Und das Wichtigste ist, und das wird uns jetzt schmerzen, weil wir auch hier den einen oder anderen Kommentar schon abgelassen haben, aber man sollte auf jeden Fall nicht shamen oder outcallen. Ganz im Gegenteil, wenn du diesen Leuten sagst, das ist ja völliger Blödsinn oder so, das funktioniert überhaupt nicht. Du wirst dann einfach nur als Teil der Bösen, der ja, Verschwörung gesehen und bist gleich zum Feindbild degradiert. Ganz im Gegenteil, die Leute sehen sich selbst ja als super kritisch. Ja? Also sie denken ja, nee, warte mal, ich bin ja super kritisch in meinem Denken, ich hinterfrage ja alles. Genau deswegen hänge ich dieser Theorie ja an. Also man soll eigentlich dieses kritische Denken eher bestätigen und sagen, ja, du weißt so, ich ja auch. Also in der Wissenschaft guckt man sich ja auch alle Sachen übelst genau an und wir sind uns gar nicht so unähnlich. Auch wenn einem das vielleicht schwerfällt bei Leuten, die da so Bullshit verzapfen, aber ja, das ist so die Idee, dass man so damit umgeht und lieber Fragen stellt, ne? Als dass man sagt, ja gut, also wie soll das denn dann passiert sein auf dem Mond? Wenn wir nie da waren, wie kann denn dann das hier sein und das hier? Also man kommt mit Fragestellen weiter als mit den Versuchen, das zu debunken, weil dann kommt wieder diese kognitive Dissonanz, die eigene Theorie nur noch krasser ausschmückt.
Ist ja auch nicht unsere Aufgabe, halt alle zu überzeugen. Also ich meine, klar, wenn das so sehr enge Bekannte oder auch in der Verwandtschaft jemand ist, dann würde ich mir vielleicht nochmal überlegen, aber jetzt auch gerade auf Social Media, denke ich mir, ist die Mühe nicht wert. Ja, aber trotzdem ein spannender Ansatz, also dass man es vielleicht dann eher so versucht, als mit dem, das ist ja wieder intuitiv, dass du halt sagst, nee, aber die und die und die und die Argumente sprechen doch dagegen, ist ja schon das Erste, was man tendenziell macht. Ich meine, haben wir ja vorhin auch gemacht. Und denn wenn man es halt wirklich versuchen will, ist ja schon interessant, was es da für psychologische Erkenntnisse gibt.
Ja.
Ja, dann können wir jetzt nach dieser ein bisschen anderen Folge als sonst natürlich trotzdem zu unserem Fazit übergehen. Wir haben drei Kategorien, drei Tierlaute, die wir vergeben. Einen Delfin gibt's für besonders plausible Filme und Serien und Games. Dann haben wir noch eine Katze. Wofür gibt's die, Anne?
Für unplausible Filme, Serien und Games.
Genau, das ist das andere Ende des Spektrums, alles was ganz schlecht ist. Und die Mitte, Henry, was haben wir da?
Die Mitte ist die Kuh. Wenn es ganz okay ist, mit kleineren Fehlern.
Anne, vielleicht fängst du mal an. Wir können ja heute so ein bisschen drauf gehen, wie hat es uns gefallen, auch in der Umsetzung. Du kennst dich mit Space, glaube ich, am besten aus. Du hast auf die Details geachtet. Was würdest du sagen? Was hat dieser Film verdient?
Wenn wir jetzt streng danach gehen, wie historisch korrekt das irgendwie war, weil es gibt ja keine Wissenschaft in dem Sinne, die wir jetzt hier in dem Film gut testen können, halt außer, dass es ein historisches Ereignis war und wie gut das nacherzählt ist, dann ist da schon eher die Kuh. Deswegen bin ich da so ein bisschen hin und her gerissen. Was sagt ihr?
Also ich muss sagen, nach dem, was Anne so erzählt hat, die so ein paar Sachen rausgestellt hat, die so nicht passiert sind, wie beispielsweise, dass man sich spontan überlegt hat, dass es eine Fernsehübertragung gibt, bin ich, währenddessen Anne erzählt hat, zum Schluss gekommen, dass es eine Kuh wird.
Ich würde da einfach direkt mit einsteigen und euch beipflichten, auch wenn sich viele... Ja, genau, Konformität. Nein, ich würde auch sagen, er ist auf jeden Fall sehr schön gemacht. Es sind wirklich viele Details auch korrekt. Dass auch Personen, ja, die wirklich stattgefunden haben. Der Bezug zu Apollo 1 und dieser Katastrophe mit den Astronauten, die verbrannt sind. Kleiner Dramamoment da drinne. Ich habe einen Moment, und deswegen komme ich zur Kuh, wo ich sage, das war einfach absoluter Bullshit. Und zwar, als sie wirklich kurz vor dem Start der Rakete, gehen die noch an die Rakete ran und ändern was an dieser Kamera. Ja. Die bauen da noch ein Teil ein. Also wirklich so 30 Sekunden, bevor das Ding startet. Und da habe ich mir gedacht, niemals. Das ist so dumm. Das kann auf gar keinen Fall passiert sein.
Das habe ich schon komplett vergessen wieder. Aber ja, das ist der bescheuertste Moment in diesem ganzen Film, der natürlich gebraucht wird für die Dramaturgie in dem Film. Das ist ja klar. Aber trotzdem, und wie er dann auch noch sagt, wir brauchen einen Farbfernseher, obwohl das Bild ja sowieso nur schwarz-weiß war. Ja.
Ja.
Das wäre jetzt fast schon eine Katze.
Ja, aber nur dieser eine Moment. Nein, ich glaube, wir sind hier gut dran, die Kuh zu vergeben. Und deswegen gibt es dieses Fazit hier von Wissen hinter den Kulissen für To the Moon. Gut, damit bleibt uns am Ende nur noch mal ein Wort an die Community zu richten, denn wir haben eine schöne Zuschrift bekommen, und zwar per E-Mail von Jenny. Jenny hat uns geschrieben, dass sie den Podcast sehr mag, und deswegen mögen wir Jenny. vielen Dank fürs Tollfinden. Und Jenny hat gleich noch einen Themenvorschlag mitgeschickt, und zwar Interstellar. Da sieht man wieder, Space-Themen, ne? Funktioniert total gut. Und ich glaube, der kommt diesen Herbst wieder in die Kinos, irgendwie zum Jubiläum. Kann das sein?
Ist jetzt 10 Jahre?
Tatsächlich, genau, 10-jähriges.
Krass.
Genau, und da kommt er wieder in die Kinos. Und ich finde, das wäre doch ein super Moment, um den nochmal zu besprechen, oder?
Ach ja, das wäre doch
nett. Auf jeden Fall.
Mhm.
Also Jenny, dann weißt du, dass dein Thema auf jeden Fall demnächst von uns aufgegriffen wird. Bleib uns treu. Und alle anderen dürfen uns natürlich gern fleißig Mails schreiben mit euren Themenvorschlägen. Vielleicht auch mal mit so einem richtigen Scheißfilm. Das fände ich auch mal witzig. Wenn ihr uns eine Aufgabe gebt, guckt euch mal bitte, also jetzt nicht so ein B-Movie aus Japan, das keiner kennt oder so, aber vielleicht irgendeinen bekannten Film, den wir uns anschauen, so als Aufgabe, und dann einfach mal eine Folge lang komplett drüber abhaten oder so. Fände ich auch gut.
Wenn wir schon bei Feedback sind, vergesst bitte nicht, uns auch beim Streaming-Anbieter eurer Wahl eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen, wenn es euch gefällt.
Und wenn euch das nicht gefällt, trotzdem.
Ja, das wäre lieb. Ja, hat mich sehr gefreut, dass wir heute gemeinsam zum Mond gereist sind und auch heil wieder zurückgekommen sind. Riesendank natürlich auch an Hoaxilla. Danke, Alexander. Danke, Alexa.
Danke euch beiden.
Ja, voll geil. Vielen Dank.
Ihr, die ihr zuhört, flitzt mal bitte rüber. Hört bei denen rein. Lasst ein bisschen Liebe von uns da. Und dann hören wir uns wieder in 14 Tagen. Freue mich drauf. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Bis dahin. Tschüssi.